Ich würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Ja, Herr, großer Gott, wir danken dir dafür, dass du gut bist und dass wir deine Güte und deine Gnade erlebt haben und ja, daran hängen, davon abhängig sind, von dir abhängig sind, danke, dass du uns Leben gegeben hast. Alles, was du gemacht hast, ist wunderbar und wir wollen dich ganz herzlich bitten, dass du auch jetzt ja, dich herabneigst, dass du gnädig bist mit uns, dass du uns hilfst zu hören mit dem Herzen und dass du selbst ja, sanftmütig und fürsorglich mit uns redest und uns hilfst, Schritte zu unternehmen, mehr offen zu sein für dich, für dein Wirken, für deine Wege, für deine Gnade und für deine guten Vorstellungen vom Leben. Danke, dass deine Gnade über allem steht, dein Evangelium. Und ja, lass uns das auch heute entdecken und sehen und uns darin freuen. Amen. Es ist ja so, in die Familie oder die Familie, in die man hineingeboren wird, die kann man sich nicht aussuchen. Und ich weiß nicht, ob du das manchmal gerne machen würdest. Einfach die Familie wechseln. Andere Eltern haben oder so die Geschwister einfach mal austauschen. Aber die Eltern kann man sich nicht aussuchen. Und auch die Geschwister oder auch ob man Geschwister hat, kann man sich nicht aussuchen. Und auch in der Gemeinde ist das so, als Familie Jesu. Wir können uns die Geschwister nicht aussuchen. Unser Missionslehrer in Prag hat immer gesagt, ich möchte nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Ich möchte nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Heinz Weber. Wer dazugehört zur Familie Gottes, das entscheide nicht ich. Das entscheidet Gott. Aber was ist, wenn wir mit dem ein oder anderen einfach nicht klarkommen oder sich da einer wirklich auch falsch verhält und er sich auch nicht ändert? Was, wenn uns einer so zum Kochen bringt, uns bitter werden lässt, aber wir ihn auch einfach nicht mehr loswerden? Darum soll es heute Morgen gehen. Es geht um eine Familie, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und genauso eine Familie ist auch die Familie von Jakob und seinen Frauen. Wir sind immer noch in dieser Predigtreihe über die Erzväter. Mit den Erzvätern, diesen Vätern des Glaubens in der Bibel, mit ihnen beginnt das Volk Gottes. Mit ihnen beginnt das Volk, das Gott sich ausgesucht hat. Mit ihnen zu sein, sie zu segnen und sie zum Segen zu setzen für andere. Und wir hatten wie Jakob oder Israel, so wurde er von Gott genannt, wir hatten wie dieser Jakob 12 Söhne bekommt. Und diese 12 Söhne, die werden später das Volk Israel begründen, das Volk Gottes. Und die letzten Male ging es vor allem um einzelne von diesen Söhnen. Wir hatten den Juda, wir hatten davor schon Simeon und Levi oder auch die Tochter Dina. Und ab heute, da beginnt eine größere Geschichte, in der sie als Geschwister alle involviert sind. Also wir sehen, wie das ganze Familienleben aussieht. Und da sehen wir eine Familie, die man sich nicht freiwillig ausgesucht hätte. Und damit wollen wir darüber nachdenken, wie das auch bei uns ist, weil wir als Kinder Gottes eben auch Teil einer Familie sind, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und was ist, wenn uns da auch mal einer so auf die Nerven geht oder uns sogar richtig böse wehtut? Das kommt vor, auch in diesem Text kommt es vor und so starten wir mit einem ersten Punkt, der nervige Bruder. Weil genau den gibt es hier in dieser Geschichte und dazu lese ich uns die ersten 11 Verse einmal vor. Und ich glaube, man erkennt sehr schnell, wer dieser nervige Bruder ist. Also 1. Mose 37. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel, Jakob, liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und er hatte noch einen Traum, auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich. Und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es, diesen Traum, seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Aber sein Vater bewahrte das Wort. Das also ist die auserwählte Familie Gottes. Und der Text konzentriert sich hier auch erstmal vor allem auf Josef. Er steht im Fokus. Beziehungsweise eigentlich bringt er sich ja selber irgendwie so ein bisschen in den Fokus. Also dieser Text bildet eigentlich letztendlich das ab, was auch Josefs Einstellung, was Josefs Sicht war. Also im Mittelpunkt, da stehe ich. Und das Ganze, dass er so ein Empfinden hat oder dass das hier so diese Dynamik annimmt. Das Ganze liegt auch daran, dass Jakob, der Papa von Josef, ihn so behandelt. Er hat ihn lieber als alle anderen Kinder. Und ganz klar merkt man das an diesem bunten Leibrock, den er ihm schenkt. Und dieser bunte Leibrock, da darf man sich keinen Bademantel oder so vorstellen, sondern das ist ein richtig prächtiges und königliches Gewand. Ein Gewand, das eben nicht jeder hatte. Das wäre auch viel zu teuer gewesen. Nein, die besten Sachen, die kriegt der Josef. Und das als der Jüngste. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. In den meisten Familien kriegen die Jüngeren ja eher das, was die Geschwister vorher schon getragen haben. Hier ist das so, als würde der Jüngste nochmal richtig teure Markenklamotten bekommen und die besten Sneaker, während die Älteren immer nur das kriegen, was schon der andere davor hatte. Also wirtschaftlich sinnvoll ist das auf keinen Fall, was Jakob hier macht. Und auch keine wirkliche, klare, einheitliche Linie. Und so zieht Josef den Hass seiner Brüder ziemlich stark auf sich. Und dann ist da natürlich auch die Frage, okay, also bei den Sachen, die hier passieren, kann da Josef überhaupt was dafür? Also macht Josef eigentlich da überhaupt was falsch? Oder wird er eher so einfach unschuldig gehasst? Wir können die Sachen mal durchgehen. So das erste Bemerkenswerte, das erste, was so passiert oder was er macht, ist in Vers 2. Da heißt es, und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie, über die anderen Brüder. Also die anderen Brüder haben so ein paar krumme Dinge abgezogen. Und Josef erzählt das ihrem Papa. Üble Geschichten, die sie gemacht haben. Was genau sie gemacht haben, das wissen wir nicht. Aber irgendwelche falschen und unmoralischen Sachen werden das gewesen sein. Vielleicht sich hier und da mal verbal ausgelassen. Oder an irgendwelchen wilden Tieren haben sie ihren Frust ausgelassen. Vielleicht war auch die ein oder andere Bettgeschichte dabei. oder irgendwelche Geschichten, wo sie was haben mitgehen lassen. Und ist das jetzt falsch, wenn man das dem Vater erzählt, dem, der für sie verantwortlich ist? Ist das falsch? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da kann auch was Gutes dahinter stecken, ihm das zu erzählen. Aber es ist auf jeden Fall falsch, wenn man nur erzählt, was die anderen alles falsch gemacht haben. Aber die eigenen Laster oder so die eigene Beteiligung daran, die verschweigt man. Da würde ich sagen, das ist falsch. Und so, finde ich, klingt das hier. Der Josef, der nutzt das aus, dass sein Papa ihn am liebsten hat. Er füttert das noch mit diesen Geschichten. Er füttert das, indem er seine Brüder bei dem Papa noch schlechter macht. Aber sich selbst präsentiert er mit einer weißen Weste. So, das ist das Erste. Dann, was ist das Nächste, was so den Hass bei den Brüdern schürt? Vers 5. Josef erzählt ihnen diese Träume. Er träumt etwas und erzählt ihnen das halt. War das falsch, das zu erzählen? Für Träume kann man doch nichts. Und diese Träume waren doch sogar auch von Gott. Wollte Gott nicht, dass die Brüder auch schon wissen, was mal passieren wird? Und ich glaube auch da, so an sich ist das echt schwer zu sagen, ob das moralisch so eindeutig falsch war. Aber es klingt auch hier nach so einer bisschen oder vielleicht auch sehr egozentrischen Motivation bei Josef. Guckt mal, was ich geträumt habe und schaut mal, hier habe ich noch mal was ganz Ähnliches geträumt. Da geht es immer um mich. Nein, Josef, bei den Träumen geht es nicht zuerst um dich, sondern in ultimativer Weise geht es in den Träumen um Gott und um das, was er tut. Aber ihm gefällt es, das den Brüdern so ein bisschen unter die Nase zu reiben, dass Gott vielleicht was Besonderes mit ihm vorhat. Es ihnen zu sagen, dass er das Zeug zum König hat, dass er einfach ein bisschen über ihnen steht. Der Josef, der sonnt sich in seiner bevorzugten Behandlung. Auch mit diesen Klamotten, die er bekommt und die er hier wahrscheinlich die ganze Zeit anhat. Er weiß genau, was sein Standing ist, was er sich erlauben kann. Er ist so eingenommen von allem, wo es um ihn geht, und er kratzt damit immer so am Rande dessen, was noch gerade so erlaubt ist. Aber ist sein Herz wirklich hingegeben an Gott? Das ist fraglich. Und vor allem ist sein Herz auch nicht an die Brüder hingegeben und an das, was der Familie dient. Nein, Josef hat auch noch eine Menge zu lernen. Und er ist alles andere als ein lieber Teenager. Auch er hat es faustdick hinter den Ohren. Und so kann man sehr gut verstehen, dass er hier den Hass seiner Brüder auf sich zieht. Er ist ein nerviger Bruder. Selbst wenn er nicht alles so klar eindeutig falsch macht, aber er ist ein nerviger Bruder, den man nicht so gerne in der Familie oder in der eigenen Gruppe hat. Und so ist es menschlich gesehen sehr verständlich, dass die Brüder ihn hassen. Es ist nicht richtig von ihnen, dass sie das tun, aber verstehen kann man es. Und dieser Hass steigert sich, und das wird hier immer wieder erwähnt. Zuerst in Vers 4, als Josef diesen Leibrock bekommt, da sehen die Brüder das und es heißt, da hassten sie ihn. Und direkt danach, nach dem ersten Traum, da steigert sich das dann zum ersten Mal, da hassten sie ihn noch mehr, Vers 5. Und dann nochmal in Vers 8, und sie hassten ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und ganz am Ende dann nochmal, was für eine Art des Hasses war in Vers 11, und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Also wir haben hier einen, der wirklich weiß oder so tut, als wäre er etwas Besseres. Und das lässt er die anderen ganz subtil spüren. Das mit Josef hier, das ist so, wie wenn einer als Sohn vom Trainer immer aufgestellt wird. Einfach, weil er der Sohn vom Trainer ist. Aber er wird nicht aufgestellt, weil er auch die entsprechende Leistung bringt und weil er ein guter Fußballer ist. Nein, er wird aufgestellt, weil er der Sohn vom Trainer ist. Und er lässt das raushängen. Er gibt dann im Training nicht 100%, alle anderen schon. Aber er weiß ja, ich werde ja eh aufgestellt, ich kann es mir erlauben. Und natürlich ärgern sich die anderen darüber. So eine Sache kann ein ganzes Team vergiften. Und so ähnlich stelle ich mir das hier bei Josef und seinen Brüdern vor. Das Miteinander ist vergiftet. Die Beziehungen sind gestört. Sie können sich nicht grüßen, sie können ihn nicht grüßen, sie können nicht mehr miteinander freundlich reden. Es gibt keine wirkliche Gemeinschaft, bei der alle ein Teil sind. Weil das ist genau das, was Egozentrik und was Hochmut macht. Es zerstört Beziehungen. Genauso wie Eifersucht und Neid. Sich untereinander zu vergleichen. Nur zu sehen, was kann denn der andere alles und was kann ich nicht. Oder was hat denn der andere alles und was habe ich nicht. Dieses ständige Vergleichen, das zerstört Beziehungen und Freundschaften und eine Gemeinschaft. Damit ist man niemals frei, sich unvoreingenommen einander zuzuwenden. Und wenn man der Sünde erstmal Raum gibt, dann wächst Distanz unter uns. Und dann wächst, kann ganz schnell Bitterkeit in uns aufsteigen, bis man sich irgendwann ganz aus dem Weg geht. Sünde zerstört Beziehungen. Vielleicht sucht man sich dann noch Gleichgesinnte, zieht sich in seine Clans zurück und wettert gegen den, der einem nicht passt. Und der andere, der sich vielleicht auch definitiv mal daneben benimmt, ja. Aber nur weil der andere herablassend auf dich wirkt oder nur weil er dich vielleicht auch sich wirklich herablassend verhält, nur deshalb heißt das nicht, dass dein Ärger darüber auch gerechtfertigt ist. Er ist für seinen Hochmut verantwortlich und für sein Herz. Und du bist für dein Herz verantwortlich. Wenn der andere die Beziehung zerstört oder der andere nicht daran arbeiten will, dann tu du alles dafür, um was Gutes in die Beziehung reinzugeben. Was wir hier sehen, ist eine Spirale abwärts, immer mehr in kaputte Beziehungen. Und diese Spirale muss irgendwann mal durchbrochen werden, zumindest von einem. Das reicht manchmal schon, um eine ganze Beziehung zu retten, dass eine Beziehung heil bleibt. Aber wenn das keiner der Beteiligten macht, wird dabei immer mehr kaputt gehen. Beziehungen, Leben, bis dahin, dass ein ganzes Umfeld darunter leidet. Einfach weil Sünde tolerieren und ausleben so etwas anrichtet. Sie treibt sich zwischen uns und zwischen uns und Gott. Und das geschieht auch hier in dieser Familie Gottes. Eigentlich sollten sie miteinander Gottes Volk sein. Auch mit dem Josef. Er gehört dazu. Gott selbst hat das so gefügt. Sie sind alle Teil einer Familie, die man sich nicht aussuchen kann. Und so lesen wir jetzt, was die Brüder mit ihm machen, als sie schließlich wirklich genug von ihm haben. Und da sehen wir unangenehme Geschwister. Zweiter Punkt, unangenehme Geschwister. Also was passiert weiter in Vers 12? Und seine Brüder gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden. Da sagte Jakob zu Josef: Weiden nicht deine Brüder bei Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Also wohl ein paar Tage später. Er, Josef, aber sagte zu ihm: Hier bin ich. Da sagte Jakob zu Josef: Geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe und bringe mir Antwort. Er geht dann los, der Josef, findet sie erst nicht, wird dann von Mann dahin geschickt, wo sie wirklich waren. Dann heißt es weiter in Vers 17: Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie schließlich bei Dothan. Als sie, die Brüder, ihn von Ferne sahen, und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen: Siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und in eine der Zisternen werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte: Lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihm: Vergießt nicht Blut. Werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand rettete, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Dann setzten sie sich, um zu essen. Und sie erhoben ihre Augen und sahen, und siehe, eine Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her. Und ihre Kamele trugen Tragakant und Balsamharz und Ladanum. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen. Aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten darauf. Also, jetzt können sie es ihm endlich heimzahlen. Auf freiem Feld können wir mit ihm machen, was wir wollen. Töten, ihn in den Brunnen schmeißen oder doch lieber verkaufen. Sie haben die Qual der Wahl. Und ja, damals war die Zeit noch rauer und brutaler. Aber komplett jeden Sinn für Moral hatten sie auch nicht verloren. Vor allem damals hat man eigentlich ein starkes Clan-Denken. Man beschützt sich gegenseitig als Familie, als Großfamilie. Gefahren sind eher andere Clans und andere Völker. Das war eigentlich ihr Denken. So waren sie geprägt. Hier schließen sie den eigenen Bruder aus. Sie können ihn nicht mehr ertragen. Jeder Moment, wo er da ist, bringt sie zum Kochen. Und diese innere Anspaltung können sie nicht aushalten. Sie müssen dieses Problem wegschaffen. Und das Problem ist in ihren Augen Josef. Und so schmieden sie diesen Plan, ihn umbringen. Ihn umbringen. Das ist ihr Plan. Da ist nur einer, dem noch so ein bisschen wohlgesonnen ist, oder der ist vielleicht auch weil er verantwortlich ist für ihn als Ältester, dem Vater gegenüber. Da ist einer, der ihn noch beschützen will, der Ruben. Aber die Gemeinschaft insgesamt ist vergiftet. Und so ist das für Josef hier eine Gemeinschaft von Geschwistern, mit denen er wohl kaum gerne Zeit verbringt. Die Brüder können ihn nicht ausstehen. Und so erlebt er hier alles andere als Annahme von ihm. Und das, wo Familie eigentlich der Ort ist oder der Ort sein soll, wo man Sicherheit hat, wo man Wärme erleben soll, Wertschätzung und Unterstützung, all das, was Familie sein kann und sein soll, ist hier nicht da. Diese Sünde untereinander und Sünde generell kann aus warmen Orten Orte eisiger Kälte machen. Und dann spitzt sich das Ganze hier immer weiter zu. Es wird immer kälter und immer düsterer. Habt ihr gemerkt, wie perfide das hier wird? Schaut nochmal in Vers 25. Die Brüder haben ihn gerade in den Brunnen geworfen. Ein Loch, das vielleicht 2 bis 6 Meter tief war. Sie schmeißen ihn da erstmal rein, dann können sie in Ruhe überlegen, was sie mit ihm machen. Und dann heißt es, Vers 25, dann setzten sie sich, um zu essen. Also wie kalt sie da schon sind. Sie setzen sich, um zu essen. Sie tun so, als wäre nichts gewesen. Sie gehen direkt wieder zur Tagesordnung über. Eben den kleinen Bruder halt nackt ausgezogen und in ein tiefes Loch geworfen. Klar, danach muss man erstmal zusammen das Essen genießen. Ihr Herz ist inzwischen so kalt geworden. Da ist kein Empfinden mehr für die eigene Sünde und auch nicht für das Wohlergehen der anderen. Und dann haben wir hier so eine schlimme Entwicklung bei ihnen. Am Anfang, da ist die Sünde nur, in Anführungszeichen, nur in ihrem Herzen. Sie empfinden Hass, sie empfinden Eifersucht. Und dann bricht diese Sünde aus ihnen heraus und sie tun ganz offen das, was falsch ist. Und der nächste Schritt ist, die Sünde wird völlig kalt und rationalisiert angegangen. Der Gipfel ist nicht, dass sie ihn totschlagen, Nein, sie haben einen besseren Plan, der sich so viel angenehmer anfühlt und der sich so viel besser begründen lässt. Vers 27, was Judah da sagt, kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen. Begründung, erste Begründung, aber unsere Hand sei nicht an ihm. Zweite Begründung, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Das ist der Gipfel hier. Sie finden einen Weg, ihn loszuwerden, ohne selbst Hand an ihn legen zu müssen. Und das alles mit dieser Begründung, weil er unser Bruder ist. Die Sünde hat ihr Denken völlig verzerrt. Okay, also weil er euer Bruder ist, deshalb verkauft ihr ihn? Ja, ihr verschont ihn damit ja immerhin für den Tod, alles vor dem Tod, alles klar. Und sie halten das für eine legitime Argumentation. Sie wollen ihn loswerden, ihn nie wieder sehen müssen und überlegen, wie sie das am einfachsten und am gewinnbringendsten tun können. Also nein, die Sünde und das Böse unter ihnen ist hier nicht weniger da. Es hat inzwischen diese Stufe erreicht, wo sie völlig kalt und noch mit guten Gründen untermauert ihren Bruder in die Sklaverei schicken. Und das in der Meinung, dass sie dann weniger schuld sind, wie es mit ihm weitergeht. Also wirklich perfide. Bis hierhin ist Josef immer stolzierend unter ihnen rumgelaufen. Hier erfährt er, was seine Brüder wirklich von ihm halten. Pure Ablehnung. Du bedeutest uns nicht einen Cent. Nein, Josef, wir würden für dich nicht mal den Finger krumm machen. Geh einfach weg. Es sind Geschwister, mit denen man nicht gerne zusammen wäre. Und wisst ihr, ich glaube, das Potenzial, so etwas zu tun, steckt in jedem von uns. Wir alle haben tendenziell ein Herz, wir alle haben so ein Herz, was tendenziell zu solchen Sachen fähig ist. Und ich möchte euch von einer Begebenheit aus meinem Leben erzählen, die mir wirklich nicht leicht fällt, sie zu erzählen. Es ist eine Sache, für die ich mich brutal schäme, was ich da getan habe. Aber ich will uns damit zeigen, solche Dinge passieren auch heute noch. Da müssen wir gar nicht auf andere schauen oder auf die bösen Brüder hier schauen. Mir reicht der Blick ins eigene Leben. Ich war ungefähr 15 Jahre alt. Meine kleine Schwester Laura war 12 und ich konnte sie nicht ausstehen. Wir sind uns gegenseitig auf die Nerven gegangen, haben uns geärgert. Ich glaube, ein Stück weit ist das unter Geschwistern auch normal. Falsch ist das definitiv trotzdem auch das schon. Auf jeden Fall sind wir an einem Abend zusammen in die Jugendstunde bei uns in die Gemeinde gefahren. Haben da Jugendstunde gehabt, dann war die Stunde dort fertig und dann sollten wir von den Mitarbeitern nach Hause gebracht werden. Das Problem war, in dem Auto war ein Platz zu wenig. Hatten keine Wahl, wir mussten zu viert auf die Rückbank. Und dann haben die Mitarbeiter gefragt, mich und meine Schwester, okay, Nils, ist es für dich okay, Laura, ist es für dich okay, wenn du bei deinem Bruder auf dem Schoß sitzt? Für mich war das nicht okay. Ich wollte sie nicht so nah an mir dran haben. Ich konnte sie nicht ausstehen. Aber ich wusste auch, ich kann nicht sagen, ich wollte mich auch nicht irgendwie bloßstellen vor den Älteren, vor den Mitarbeitern dort. Und so habe ich gesagt, ja. Und dann ging die Fahrt los. Ungefähr 10 Minuten in den Nachbarort. Und in mir baute sich immer mehr Ärger auf und eine immer größere Anspannung. Und in diesen Jahren ging es mir eh schon grauenvoll. In mir war damals so viel Hass auf mich, auf die Welt, auf andere. Und das Ganze bündelte sich jetzt alles auf meine Schwester, die da auf meinem Schoß saß. Wir sind ausgestiegen, das Auto fuhr weg. Und dann musste ich meiner ganzen Abneigung Luft verschaffen Und ich erinnere mich, folgende Worte gesagt zu haben. Boah, Laura, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich einfach so doll. Mit Worten kann man töten. Heute schäme ich mich so sehr dafür, das gemacht zu haben. Ich habe sie Jahre später dafür um Vergebung gebeten und sie hat mir Gott sei Dank vergeben. Gott hat in seiner Gnade unsere Beziehung auch im Vergleich zu damals massiv verbessert. Schlimm und abgrundtief böse war das aber trotzdem von mir. Und ich möchte mir kaum vorstellen, was allen, die wir hier in diesem Raum sind, was uns schon gesagt wurde oder was wir anderen gesagt haben. Wir tun uns untereinander so doll weh. Wir machen einen dummen Spruch über jemanden, haben gar nicht gemerkt, dass er gerade hinter uns steht. Wir halten dem anderen immer nur sein Unvermögen vor. Wir haben in uns manchmal so viel Anspannung, dass es der andere halt manchmal einfach abbekommt. Oder wir kommen nicht mit unseren Gefühlen klar. Deshalb schaffen wir es nicht, dem anderen in die Augen zu schauen. Oder wir entziehen uns der Gemeinschaft ganz, weil es zu doll wehtut, einander zu sehen. Wir fühlen uns in Gemeinschaft übersehen, unbeachtet, fragen uns, was denn mit den anderen los ist, dass sie nicht sehen, wie es mir wirklich geht. Und dabei wissen wir gar nicht, wie viel anderen es auch so geht. Solche Sachen passieren hier in der Gemeinde, aber auch zu Hause in den Familien oder in den Ehen, in Freundschaften. Wir erdrücken uns mit gegenseitigen Erwartungen und wir wissen nicht, wo wir hin sollen, wenn Erwartungen unerfüllt bleiben. Wir ersticken sie, werden bitter oder suchen woanders nach Trost, was dann wieder irgendwo anders was kaputt macht. Und wenn erst mal Kälte eingezogen ist, man sich nichts mehr zu sagen hat, man eh schon weiß, wie der andere reagieren wird, man bitter geworden ist und man Sünde nicht rechtzeitig angesprochen hat, dann wird es von Tag zu Tag nur schlimmer und schwieriger, da wieder rauszukommen. Es ist so schwer, miteinander zusammen zu sein. Es kann so wehtun. Und es ist überhaupt schon so riskant, in Beziehungen reinzugehen, weil wir uns damit verletzbar machen. Und es ist manchmal überhaupt schon schwer, sich einer Gruppe anzuschließen. Es ist manchmal schwer, hier am Sonntagmorgen im Gottesdienst da zu sein, weil ich auch hier verletzbar bin. Es könnte wieder dieses Gefühl kommen, dass ich nicht weiß, wie ich ein Gespräch anfangen soll. Es könnte passieren, dass andere sehen, wie ich einfach alleine hier rumstehe, während sie so harmonisch miteinander reden. Wisst ihr, wir sind da alle was anderes gewohnt. Und vergleichen bringt auch da nur Neid. Wenn es für dich ein Schritt ist, der dich Überwindung kostet, hier zu sein, dann will ich dir sagen, schön, dass du hier bist. Schön, dass du dich in diesen Haufen reinbegibst. Und wenn dir das schwerfällt, dann bitte mach es mit Gott. Bete, bevor du in Gemeinschaft gehst. Bete danach. Bete währenddessen. Letztlich brauchen wir das alle, weil sonst bringt das Miteinander eh nichts. Du musst nicht so und so performen und dich so und so geben, um zu Gott zu gehören oder um Teil dieser Gemeinschaft, unserer Gemeinschaft zu sein. Wir werden uns untereinander wehtun, ja. Manchmal tut es weh, allein in der Gegenwart von anderen zu sein, die anders sind. Weil wir dann sehen, was sie mehr haben oder sehen, was sie mehr können als man selbst. Und wenn du Gemeinschaft erlebst, die wehtut, in welcher Form auch immer, und du den Drang hast, dich davon zu lösen, oder du dich schon davon gelöst hast, dann bitte ich dich, belass es nicht dabei, sondern geh zusammen mit Gott und im Gebet an ihn, geh zusammen mit Gott in die Gemeinschaft rein. Wenn du mit Gefühlen des Ärgers nicht klarkommst, wenn sich in dir was anstaut und anspannt, wenn du damit nicht klarkommst, dann bete. Geh lieber kurz aus einer schwierigen Situation raus und dann bete und bitte Gott, dass er dir hilft, jetzt diese Situation irgendwie zu lösen. Als Gemeinde sind wir eine Familie, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und auch in den Ehen kann es vorkommen, dass du dich fragst, war es nicht ein Riesenfehler, ihn zu heiraten? Aber ihr gehört zusammen. Wir gehören zusammen. Wir können immer wieder mit Gott zueinander finden. Er verbindet uns. Wir können immer wieder mit Gott zueinander finden, sogar dann, wenn schon so viel kaputt gegangen ist und ihr euch gegenseitig verletzt habt. In der Ehe, in der Familie oder in der Gemeinde. Und selbst wenn du dann in deiner Familie oder in deinem Leben oder deiner Ehe, wenn du da nur noch vor einem herben Scherbenhaufen stehst, selbst dann ist noch Hoffnung da. Weil bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Ein Mensch und eine Familie kann nicht zu kaputt sein, dass Gott sie nicht mehr heilen kann. Bei Josef und seinen Brüdern war das nicht so. Und bei dir muss es das auch nicht sein. Gott kann heilen. Und wie das geht oder wieso man nicht zu kaputt sein kann, dazu noch ein letzter Punkt: Schmerzen, die nur Gott heilen kann. Und dazu lesen wir erstmal noch das Kapitel fertig. Vers 28. Da kamen midianitische Männer vorüber, Händler. Und sie, die Brüder, zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne herauf. Und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel. Und sie, die Midianiter, die Händler, brachten Josef nach Ägypten. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam und siehe, Josef war nicht in der Zisterne, da zerriss er seine Kleider. Und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sagte, der Junge ist nicht mehr da. Ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? Dann nahmen sie den Leibrock Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Leibrock in das Blut. Dann schickten sie den bunten Leibrock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, das haben wir gefunden. Untersuche doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Da untersuchte Jakob ihn und sagte, der Leibrock meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen, zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Er aber weigerte sich, sich trösten zu lassen und sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Scheol hinabfahren. So beweinte ihn sein Vater. Und die Midianiter verkauften Josef nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwächter. Also so endet dieses Kapitel. Sie holen ihn raus. Er denkt, okay, so jetzt haben sie mir eine Lektion erteilt, das war's jetzt. Aber zack, er wird in die Hände fremder Männer ausgeliefert. Sie führen diesen Plan aus. Skrupellos und endgültig. Den Vater stürzten sie damit in die tiefste Trauer. Er lässt sich von keinem mehr trösten. Er verliert das, was ihm am wichtigsten war. Und auch das Gewand taucht hier wieder auf. Es zieht sich durch dieses ganze Kapitel durch. Das Gewand beschmieren sie Sie benutzen es, um ihrem Verbrechen eine völlig andere Geschichte zu geben, nämlich ohne ihr Verbrechen. Josef? Nee, der war nicht bei uns, aber wir haben das hier gefunden. Das wird doch nicht von ihm sein, oder? Und so ist am Ende dieses Kapitels ein riesiger Scherbenhaufen da. Das ist das, was passiert, wenn wir Menschen zusammenkommen. Wir tun uns untereinander weh. Vor allem da, wo wir uns so nahe kommen. In der Familie, in der Ehe oder auch in der Familie Jesu, in der Gemeinde. Woher kommt da noch Hoffnung? Woher kommt mir Hilfe? Hat Werner am Anfang vorgelesen. Erstmal ist das hier der Stand. Für sie damals, da war das die Realität. Und für manche von uns ist so etwas Realität. Jahrelange und immer wiederkehrende Verletzungen in der Ehe. Verletzungen, die unerträglich sind. Funkstille zwischen Geschwistern. Sünden und Fehler, die wir uns jahrelang nachtragen. Wunden und Schmerzen, die so tief sitzen, dass sie Teil unserer Persönlichkeit geworden sind. Und schaut, mit so einem Text wie heute können wir uns das vor Augen halten. Die Bibel nimmt so etwas wahr. Die Bibel thematisiert solche Sachen, weil Gott so etwas wahrnimmt. Gott sieht so etwas. Er sieht die Verletzungen, die wir uns antun. Und Gott selbst trauert darüber. Er ist der, dem unsere Sünde am meisten zu schaffen macht. Ihm hat unsere Sünde am meisten zu schaffen gemacht, als er selbst am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünde starb. Und weil ihm unsere Sünde dort so zu schaffen gemacht hat, kann er auch davon heilen und davon befreien. Weil er inmitten all dieser Verletzungen, die er selbst erlebt hat, die er kennt, weil er inmitten all dieser Verletzungen trotzdem an einem größeren Plan arbeitet. Und wir sehen diesen größeren Plan, wenn wir hier den größeren Kontext beachten. Und wenn wir auf Jesus schauen. Weil hier diese Geschichte wird weitergehen. Und deine Geschichte wird auch weitergehen. Hier beginnt eine Geschichte zwischen diesen Geschwistern und diese Geschichte ist so rührend, sie wird so rührend sein. In den nächsten Wochen werden wir sehen, wie rührend diese Geschichte ist und was Gott mit ihnen machen wird. Und am Ende wird Jakob weiter geläutert, geheiligt sein. Josef wird geläutert sein und auch die Brüder werden geläutert sein. Und sie werden sich in den Armen liegen und sie werden weinen. Und Josef wird ihnen vergeben. Er bekommt die Gelegenheit, sie zu töten oder ins Gefängnis zu sperren für den Rest ihres Lebens. Aber er tut es nicht. Er vergibt ihnen, weil er Gottes Wirken erlebt hat. Und dann wird Josef sagen, ganz am Ende dieses ersten Buches der Bibel, da wird er sagen, 1. Mose 50, Vers 20, Ihr, meine Brüder, hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Damals, als ihr mich in den Brunnen geworfen habt und als ihr mich an die Midianiter verkauft habt. Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Gott hat in seiner Gnade irgendwie etwas Gutes daraus gemacht. Gott hat sogar unsere Bosheit genutzt, um was Gutes daraus zu machen, um Segen zu bringen, um sich zu verherrlichen, um zu zeigen, wie groß und mächtig und gütig er ist. Und dass Josef hier ganz am Ende im Haus des Potiphas landet, das ist der erste Schritt dazu. Gott hat einen größeren Plan, den er trotz ihnen ausführt. So wie er auch bei uns einen größeren Plan hat, auch wenn da manche Sachen in deinem, in meinem Leben so kaputt sind. Und dann sind es gerade die Träume von Josef, die genau das zeigen. Der Josef hätte diese Träume vielleicht nicht erzählen müssen, aber sie werden wahr. Es waren Träume von Gott. Und selbst dadurch, dass er sie erzählt, werden die Brüder nachher dann umso mehr sehen, ja, Gott hatte schon damals seinen Plan. Und ja, in diesen Träumen ging es nicht endgültig um Josef, sondern um Gott, um das, was er tut. Und endgültig geht es dort um seinen Messias, vor dem sich letztlich alle beugen werden. Gott tut Gutes. Damals und in Jesus ultimativ. Und das gibt Hoffnung. Auch da, wo wir so verletzend miteinander umgehen. Dann haben sie die Brüder und dann haben wir einen Messias, der genau dafür selbst gestorben ist. Für unsere Sünde. Für das, was ich ihm Böses getan habe. Er ist dafür gestorben. Er hat die Konsequenzen dafür getragen. Für das, was ich meiner Schwester Böses getan habe. Auch für alles, was mir angetan wurde. Gott hat diese Schuld getragen. Und er nimmt sie weg. Er lässt Gnade walten. Er tut Gutes uns, die wir das nicht verdient haben. Er tut das, indem er von uns bösen Menschen er von uns alles mit sich machen lässt. Gekreuzigt, ausgepeitscht. Er wurde für 30 Silberlinge verraten und verkauft. Und das alles zur Rettung von denen, die so brutal mit ihm umgegangen sind. Auch wir, die wir in unseren Herzen diese Ablehnung, diesen Hass oder diese Kälte haben. Deine und meine Sünden, auch sie brachten ihn ans Kreuz, weil wir verstoßen haben gegen Gott und seine guten Ordnungen. Aber Jesus ist der vollkommene große Bruder, der seine Kleider der Herrlichkeit freiwillig abgelegt hat. Er hat sie abgelegt, um Menschen zu seinen Geschwistern zu machen und uns an seiner Würde teilhaben zu lassen, seiner Würde der geliebte Sohn des Vaters zu sein. Er lässt uns daran teilhaben, indem er selbst die Herrlichkeit verlässt und für uns stirbt. Und dadurch werden wir genauso wie die Brüder hier Teil eines größeren Plans. Ein Plan, den wir jetzt nicht immer verstehen, der aber eines Tages Sinn ergeben wird und wir erkennen werden, wie gut Gott ist. Und dann ist das wie bei einem großen Mosaik. Also ein Mosaik besteht ja aus ganz vielen einzelnen Steinen. So wie hier auf diesem Bild. Es sind viele kleine Steine. Und wenn man nah ranschaut und auf den einen Stein, sieht man da nicht viel. Aber wenn man rauszoomt, wenn man das große Ganze sieht, dann ergibt es ein herrliches Bild. Und jetzt stell dir vor, jeder von uns ist wie so ein Stein im großen Mosaik Gottes. Und stell dir vor, du als roter Stein willst auch nur neben roten Steinen sein. Oder sagen wir vielleicht auch nur neben warmen Farben, orange, gelb. Eben nur mit Leuten zusammen sein, mit denen du klarkommst. Aber am Ende wird es ein großes Mosaik sein, bei dem wir die Handschrift Gottes erkennen werden. Und das erfordert von uns und dazu gehört, dass wir manchmal auch mit Farben und Formen zu tun haben, die uns nicht passen, die uns auch mal wehtun und verletzen, an denen wir uns stoßen, wo auch manch eine Ecke schmerzhaft bei uns abgebrochen wird. Auch bei den anderen, auch da muss Gott manche Ecken abbrechen. Aber wir werden so miteinander in das große Bild passen. Bei einem Mosaik, da geht es nicht um uns, da geht es um Gott. Aber er begnadigt uns, ein Teil von ihm zu sein, ein Teil von seinem herrlichen Wirken zu sein, von seiner Familie zu sein. Und dann ist es so, und dann will ich dir das zusagen, er sieht dich da, wo du bist. Und er liebt dich da, wo du bist. Aber er hat dich in ein Mosaik reingesetzt, wo du dir nicht aussuchen kannst, wer deine Nachbarn sind. Liebes Kind Gottes, Gott hat dich in eine Familie reingesetzt, die du dir nicht selbst ausgesucht hast. Du bist Teil dieser Familie. Und du bist das wegen Jesus, weil er was mit dir vorhat, weil er dich liebt, weil er für Sünde bezahlt hat, für deine und auch für die deiner Geschwister, die dir manchmal richtig wehtun können. Und auch wenn das passiert, und auch wenn das passiert ist, du bleibst Teil der Familie Gottes. Und Jesus hat für diese deine Schmerzen bezahlt. Und zwar, um sie eines Tages in Freude zu verwandeln. Auch die Schmerzen, auch die Verletzungen werden im Plan Gottes letztlich irgendwann zu etwas Gutem beitragen. Er wird sich eines Tages darin verherrlichen. Er wird seine Gerechtigkeit darüber eindeutig klar walten lassen. Und er wird dich trösten und er wird dir zeigen, wie mächtig, und er wird an dir zeigen, wie mächtig er heilen kann und wird zeigen dir, wie gut seine Liebe ist. Wir sind nicht hier zusammen, weil wir uns ausgesucht haben, hier miteinander zu sein. Wir sind hier, weil Gott uns Sündern gnädig war. Und weil wir lernen wollen, auch miteinander gnädig zu sein und einander zu vergeben, da wo wir uns wehtun. Und dafür brauchen wir so viel von Gottes Gnade. Möge Gott uns das schenken. Amen. Und dann wünsche ich uns noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.